ARD.
Ich habe mir gesagt, ich gebe dir jetzt noch 4 Monate, Steven, und wenn bis da nichts passiert, dann suchst du dir einen anderen Job. Und meine Eltern, sie haben uns immer mitgegeben, du kannst nichts falsch machen. Ich bin von Menschen runtergemacht worden in bösartigster, demütigendster, persönlichster Art und Weise. Was ist mit uns passiert als Menschen, dass wir nicht mehr imstande sind, die kleinsten Dinge zu tun? Ich glaube, the power of the people is Empathie, Sympathie.
Hallo, ich bin Eva Schulz und das ist Deutschland 3000, ein Podcast von Enjoy. Hier verbringe ich jeden zweiten Mittwoch so eine gute Stunde mit Menschen aus ganz verschiedenen Bereichen, irgendwo zwischen Pop und Politik. Mein Ziel ist, diesen Leuten so zu begegnen, wie ihr sie vorher noch nie gehört habt. Deutschland 3000 soll euch, mich und meine Gäste auf neue Gedanken bringen. Weil man, wenn man jemand anderes kennenlernt, auch immer ein bisschen was Neues über sich selbst erfährt. Steven Gätjen ist einer der bekanntesten Moderatoren Deutschlands. Bei Schlag den Raab oder Joko und Klaas gegen ProSieben sorgt er für Spannung und dafür, dass die Regeln eingehalten werden. In der NDR Talkshow oder am roten Teppich bei den Oscars interviewt er deutsche und internationale Stars. Von Boris Becker und Jan Delay über Tom Cruise und Nicole Kidman bis hin zu Angelina Jolie. Ich wollte von ihm wissen, was er dabei übers Berühmtsein gelernt hat. Und die Beobachtung, die er daraufhin geteilt hat, die hat mich echt überrascht. Was ich auch vorher nicht wusste, Steven ist in Arizona geboren und hat dadurch nicht nur die deutsche, sondern auch die amerikanische Staatsbürgerschaft. Wie dieses Land ihn geprägt hat und wie sehr ihn die aktuellen Entwicklungen dort bewegen, habe ich im Laufe unseres Gesprächs an mehreren Stellen gemerkt. Außerdem haben wir darüber geredet, wie man das meiste aus dem Leben herausholt, ohne dabei zu zerreißen. Was gute Freunde ausmacht und wieso Steven nicht immer einer ist und wie er die weniger erfolgreichen Phasen seiner Karriere gemeistert hat, die wir als Publikum ja oft gar nicht so mitbekommen. Eingestiegen sind wir aber mit Stevens großer Leidenschaft, dem Kino. Also holt euch Popcorn und macht's euch gemütlich, wenn ihr denn einen Platz zum Sitzen findet. Das ist nämlich keine Selbstverständlichkeit, habe ich gelernt. Aber hört selbst, hier kommt eine gute Stunde mit Steven Gätjen. Ja, aber man muss das lernen, richtig zu klatschen. Das musste ich auch lernen.
Nee, schnipsen musste ich lernen.
Ah. Kannst du gut schnipsen? Ich kann mit einer Hand und mit der anderen kommt gar nichts.
Nee, ich auch nicht.
Ja, guck, scheiße. Aber schnipsen ist schon doof. Ich meine, du bist Showmoderator, da wär's schon gut mit beiden.
Nee, der Showschnipsen hat ja was sehr Arrogantes.
Findest du, würdest du nicht machen? Nee, so. Okay, aber du kannst es.
Nein, das, ja.
Dann würde ich direkt auch eine Frage vorziehen, die ich hier stehen habe, nämlich, was muss man tun, um selbstsicher und nicht verkleidet zu wirken in einem Smoking?
Oh, das ist eine spannende Frage. Also ich glaube grundsätzlich, und das, da bezieht den Smoking mit ein, wie auch eine kurze Hose und ein T-Shirt, du musst dich ja wohl in der Klamotte fühlen. Also das heißt, du musst einen gewissen Bewegungsradius auch besitzen. Und ich glaube, und ich habe schon mit einigen Kolleginnen und auch Kollegen gearbeitet, bei denen ich gemerkt habe, dass die Kleidung eine Bürde war, weil sie sich verkleidet gefühlt haben. Das ist jetzt ja nicht so, dass ich jeden Tag ein Smoking trage, sondern Smoking ist für mich ein Kleidungsstück, das für ganz besondere Anlässe da ist. Und ich brauche natürlich Platz. Ne? Also das ist schon ab einem bestimmten Zeitpunkt, wenn du da bei den Oscars das Ding 10 Stunden anhast, danach freue ich mich sehr, alles zu öffnen. Aber ich sag mal so, um sich gut darin zu fühlen, brauchst du Platz, vor allen Dingen am Hals, was die Fliege angeht. Und das Sakko muss halt so passen, dass du das Gefühl hast, du platzt nicht raus. Und die Hose darf nicht rutschen.
Ja, ich komme auch drauf mit dem Hintergedanken von, also so in meinen 20ern in der Uni, wenn meine Kommilitonen zum ersten Mal Anzug getragen haben. Manche wirkten, als wären sie wirklich wie so eine Kleiderstange, die sich gar nicht wohlfühlte, die verkleidet war. Und andere waren so sicher darin und das hat sie total attraktiv gemacht. Und ich fand das damals spannend zu beobachten, dass junge Männer manchmal da sofort so reingefunden hatten und anderen fiel das total schwer.
Ja, ich glaube, man muss schon die Einstellung haben. Ne? Also du musst natürlich ein Smoking anziehen und sagen, ich ziehe den jetzt an, weil das passt zum Anlass. Und das mag ich total gerne. Ne? Also ich mag mich gerne rausputzen für solche Veranstaltungen. Ich trage das ja auch manchmal zwischendurch, wenn ich eine Veranstaltung oder ein Event moderiere oder sowas. Das macht schon Bock. Also ich finde, dieses Rausputzen hat ja auch was. Ich finde, das hat ja, zeigt ja in gewisser Art und Weise, ohne das jetzt zu sehr ins Extreme zu ziehen, aber Du hast Respekt vor dem, was da passiert. Du sagst, ich feiere das mit euch und das finde ich ganz schön. Da gibt es natürlich die andere Geschichte, das weißt du als ehemalige Berlinerin genauso wie ich. Ich habe da auch schon reichlich Premieren moderiert, wo es darum ging, Abendgarderobe, und dann kam sie halt in zerschlissene Jeans und eine Lederjacke und kein T-Shirt an. Und dann habe ich gedacht, gut, wenn das deine Interpretation dessen ist, wie man elegante Abendgarderobe zeigt, finde ich das ein bisschen schade, weil das ist ja, also das ist dieses Rebellentum, so nach dem Motto, ich will mich diesen Zwängen nicht unterwerfen. Darum geht es ja gar nicht. Ist ja wie auf einer Hochzeit, oder?
Ja, also, stimmt. Da ist es auch so eine Sache von Respekt, ne? Leute haben eingeladen und wünschen sich vielleicht, dass man so und so gekleidet kommt. Stimmt es denn, dass du auch schon früher, als du die Oscars noch im Fernsehen verfolgt hast, Smoking dazu getragen hast oder einen Anzug?
Oh, das ist total süß, dass du mich das fragst. Ja, also ich bin ein riesen Oscar-Fan und mein Bruder und ich haben die Verleihung ganz lange immer zusammen geguckt und es gab ja eine Zeit lang auch in Hamburg in einem Grindelkino, es gibt es leider nicht mehr, so eine Abendveranstaltung, wo sie es live auf der großen Leinwand gezeigt haben. Wir sind immer im Smoking gekommen.
Stark. Und wart ihr da die Einzigen oder haben sich auch andere Leute so rausgeputzt?
Ich glaube, wir waren am Anfang die Einzigen, aber irgendwann haben die Leute das dann auch zelebriert. Das finde ich auch schön. Das ist ja wie eine Fußball-Weltmeisterschaft sich angucken. Du trägst das Trikot deines Lieblingsclubs. Wir haben das einfach, insofern haben wir uns immer erträumt, wir sind dann irgendwann mal da.
Und das hat dann noch geklappt, aber da kommen wir gleich noch drauf. Ja. Wenn ich ins Kino gehe, jetzt zum Beispiel den Oscar-Gewinner Anora, den habe ich mir angeguckt in so einem riesigen Kino, das war auch voll besetzt. Ich lehne mich da zurück und kann mich voll hingeben und lass mich 2 Stunden von so einer Geschichte mitreißen. Wie guckst du so einen Film? Guckst du dann ganz viel auch noch auf Technik oder schauspielerische Leistung oder was? Ich vermute ja, dass du da irgendwie anders hinguckst.
Nein, also ich finde das total schön, wie du das beschreibst. Ich glaube, was immer verwechselt wird, ist, dass ganz viele Leute sagen, Steven Gethier ist der Filmexperte, der Filmkritiker. Ich bin grundsätzlich in allererster Linie ein Filmliebhaber und ein Serienliebhaber. Das heißt, ich begeistere mich für die Geschichten. Das habe ich schon immer getan. Mein Vater ist Cineast, meine Mutter liebt Kino. Wir sind damit aufgewachsen. Das ist ein bisschen in unserer DNA. Es gibt ja auch dieses Foto, was mein Bruder mir zum 40. Geburtstag geschenkt hat. Da sitze ich in Phoenix im Autokino in Pampers oben auf dem Dach und drumherum ist Picknickkörbe sind drapiert und Decken. Also das war in Amerika, so wie ich aufgewachsen bin.
Du bist da geboren, happening. Muss man kurz erklären.
Genau,
ne?
Ich bin also in Phoenix, Arizona geboren und dann sind wir nach Deutschland gezogen. Also meine Eltern sind beide deutsch. Ich habe die doppelte Staatsbürgerschaft, dadurch, dass ich da eben so American by birth, wie man so schön sagt. Das heißt, ich zelebriere das auch. Also für mich ist in erster Linie, das ist wie ein gutes Buch. Du liest ein Buch und nach 20 Seiten weißt du, wow, die Charaktere catchen mich, die Story ist großartig, wir wissen, wie es weitergeht. Und das ist bei mir beim Film auch so. Und klar fange ich irgendwann dann sicherlich mal an, so auf Nuancen zu achten, ne? auf die Continuity oder haben die den Handlungsstrang weitererzählt. Aber ich verliere mich nie in einer kritischen Auseinandersetzung, sondern ich möchte gerne als derjenige, der ich bin, begeistert sein von diesem Film. Das heißt, deswegen gibt es auch kein Genre, wo ich sage, das muss jetzt Arthouse sein oder es muss die Doku sein, sondern ich finde Blockbuster genauso spannend wie ein Kurzfilm.
Aber Horror guckst du, glaube ich, nicht so gerne, ne?
Oh Gott, also ich habe eine Antipathie, ich würde mal sagen, es ist eine Hassliebe zum Horrorgenre. Mein Vater, mittlerweile 84, guckt sehr, sehr gerne Horrorfilme, also bis spät in die Nacht, den kann gar nichts mehr schocken. Aber ich habe eine Ambivalenz, also das, ich weiß nicht, ob du das kennst, ne? Wenn ich zum Beispiel einen Horrorfilm-Trailer gucke, gucke ich die gerne auf dem Handy, aber halt das Handy so weg und ohne Ton. Und es gab jetzt gerade, es ist total bezaubernd, es gab gerade so ein Video auf TikTok oder YouTube von jemandem, der genau dasselbe Problem hat mit Horrorfilmen wie ich. Und diese Person hat immer den Horrorfilm, wenn sie den geguckt hat mit ihrem Freund oder Freunden, hat sie den Horrorfilm angehalten und dann hat sich Cartoons angeguckt. Um sich runterzuholen, dann ging es weiter.
Aber mir hat auch jemand, der mit dir Horrorfilme schon mal versucht hat zu schauen, gesagt, es ist unerträglich, Steven guckt nicht hin, der versucht sich die ganze Zeit abzulenken, der ist dann am Handy.
Ja, das ist, es ist insofern peinlich, weil ich 1000 Ausreden suche, um nicht darauf zu gucken. Aber das löst bei mir irgendwas im Kopf aus, ich kann das nicht abschalten.
Hast du so eine Angst, dich zu erschrecken? Oder
ja, also ich weiß noch, also mein Bruder und ich haben ja mal in Los Angeles gelebt für ein Jahr, dass wir The Ring geguckt haben. Ich konnte 2 Wochen lang nicht richtig einschlafen, weil ich immer dieses Mädchen aus dem Brunnen, die rauskommt mit den Haaren. Ja. auf die zukrabbelt, das hatte ich immer im Kopf, keine Ahnung. Also dann fängt bei mir Kino im Kopf an und ich denke, irgendwas kommt um die Ecke, da geht meine Fantasie mit mir durch.
Und stimmt die Geschichte, dass du mal ein Date im Kino hattest, aber keinen Platz?
Ja, die stimmt.
Was ist da passiert?
Ich war sehr doll verliebt in eine junge Dame damals in der Schule und ich dachte, ich lade sie zum Kino ein. Und es gab damals ein Kino in Hamburg, das war der Uferpalast am Gänsemarkt. Mhm. Der hatte, glaube ich, 16 unterschiedliche Kinos. Und irgendwann hast du rausgefunden, welches Kino das größte ist anhand der Kinosaalzahl.
Ja.
Und dann haben sie angefangen, die zu mixen. Und ich weiß noch, wir wollten Karate Kid 2 gucken. Und ich habe Tickets gekauft und das Kino war bis zum letzten Platz besetzt. Und wir kamen zu spät. Und wir sind reingekommen und dann habe ich irgendwo in der Mitte des Saals zwei Plätze gesehen, also Mitte. Mhm. Und ich dachte so, ey, Steven, das ist dein Tag heute. Ey, die wird dir hier nicht verknallen. Du kriegst heute einen Knutscher. Alles ist perfekt. Und wir gehen diesen Saal hoch und gehen in die Reihe rein und kommen hin und dann ist ein Sitzplatz frei und daneben war die Sitzschale rausgebrochen. Also das Unterteil vom Sitz.
Mitte fehlte einfach
ja,
ein
genau,
Platz.
Es fehlte ein Platz. Und dann ist dir natürlich auch peinlich und denkst so, okay, wo gehen wir jetzt hin und sowas. Dann wollte ich mir die Blöße nicht geben, hat sie sich natürlich auf den richtigen Sitz gesetzt und dann habe ich halt zwei Stunden lang in so einer Halbhocke Karate Kid 2 geguckt.
Du hast quasi gesquattet.
Es war so schrecklich. Nummer 1. Ich habe gar nichts vom Film mitgekriegt, weil ich hatte so unfassbare Oberschenkelschmerzen. Und es ist natürlich auch nichts passiert. Ne? Also ich glaube, sie fand es peinlich. Sie fand den Film doof.
Oh nein.
Es war alles ein Rohrkrepierer.
Okay, aber hast du danach dann nochmal Dates im Kino gemacht oder war das dann schon mal vorbei?
Ja, Dates im Autokino habe ich auch gerne gemacht.
Ah ja, das ist sehr gut.
Das ist auch sehr romantisch.
Ja.
Ne, du hast am Anfang, dann habe ich immer so einen Picknickkorb gepackt, ne? Also mit so Getränken und Popcorn und so. Und der stand dann in der Mitte, natürlich zwischen der jungen Dame und mir. Und dann hat man vielleicht mal irgendwann den Korb woanders hingestellt, dann hat man sich einen Arm genommen. Also ich fand es immer eine ganz tolle Atmosphäre. Vor allen Dingen, du hast damals so eine Fußheizung unten in den Fußbereich getan und dann die Box reingehängt ins Autofenster. Mega.
Also es gibt jetzt seit Corona auch wieder mehr Autokinos in Deutschland. Ne? Das ist wirklich wieder so ein Retro-Trend.
Also wenn du noch nicht im Autokino warst, ich kann dir das nur empfehlen.
Ich habe das einmal gemacht, aber als Jugendliche, da war ich auch so scharf drauf, weil ich es halt aus amerikanischen Filmen kannte. Und damals gab es, glaube ich, in ganz NRW vielleicht zwei oder so, wo ich aufgewachsen bin. Und da musste man dann richtig fahren, um das mal zu erleben.
Ja, aber das ist schön.
Aber ja, also ich fand es auch richtig schön und sehr besonders. Und deswegen finde ich auch spannend, dass du sagst, ja, schon in den USA, wo du nur erstmal nur die ersten 3 Jahre deines Lebens warst, ist diese Leidenschaft schon in der ganzen Familie so gelebt worden.
Ja, also ich glaube, was immer gelebt wurde in meiner Familie, war Geschichten erzählen.
Mhm.
Also mein Vater hat uns leidenschaftlich gerne vorgelesen. Es gab damals so Kinder- und Jugendversionen von Ilias und der Odyssee. Das sind immer noch meine absoluten Lieblingsgeschichten. Meine Großmutter hat ganz, ganz toll Geschichten erzählt. Mhm. Mein Großvater auch ab und zu. Also dieses Geschichten erzählen, vor allen Dingen einfach in andere Situationen zu reisen, vielleicht diese klassischen Heldenreisen mitzubekommen, gut gegen böse, das fand ich immer toll. Ich fand auch alles, Momo, die unendliche Geschichte, ne, das Sams, das sind so Geschichten, mit denen ich einfach auch aufgewachsen bin und ich finde es immer noch toll. Und ich bin immer noch total heiß drauf, auch zu sehen, wie das visuell umgesetzt wird, das, was man sich im Kopf vorstellt. Ich lese immer noch total gerne, aber ich finde, das Kino ist nicht nur ein Ort der Zuflucht, sondern auch ein Ort, und das klingt jetzt auch total pathetisch, aber der Magie. Ich finde, es hat ganz viel Magisches und es ist so ein Ort, den ich schätze, weil man gemeinschaftlich etwas erlebt und individuell komplett subjektiv für etwas beobachtet und anders darauf reagiert. Ne? Also je älter ich werde, desto emotionaler werde ich. Ne? Also ich bin total leicht mittlerweile zum Weinen zu bringen. Ne?
Ja.
Also ich bin tierisch emotional.
Bei welchem Film zuletzt?
Das kommt ganz drauf an. Manchmal sind es einfach nur so Situationen, wenn etwas passiert zwischen Erwachsenen und Kind oder Mutter und Vater oder ich habe, was mich emotional total berührte, war jetzt die Serie Adolescents.
Ich weiß nicht, da geht's, ich habe es nicht gesehen, aber genau. Es geht um einen Jungen, der anderen was zu
Oder genau, man kann das ja sagen. Es geht ja um einen Mord innerhalb einer Schule. Und die Emotionalität, die dahinter steckt, fand ich Wahnsinn. Also vielleicht, um das nochmal abzurunden, ich finde Geschichten einfach toll. Und ich finde, die Welt braucht mehr Geschichten, egal ob sie wahr sind oder nicht wahr sind. Weil ich glaube, das, was das Kreative in einem auslöst, vor allen Dingen die Fantasie, die Begeisterung an den Schicksalen, im Positiven und im Negativen anderer Menschen, finde ich einfach ganz großartig.
Aber du warst drei, als ihr zurück nach Hamburg gekommen seid. Dein Vater hatte hier einen neuen Job. Ihr wart dann auf einmal die Ärztesöhne im Blankenese. Da habe ich auch gedacht, ah ja, interessant.
Ja.
Was habt ihr euch von diesem amerikanischen Lifestyle erhalten?
Oh, das ist eine spannende Frage. Also mein Vater hatte etwas getan, was in den 60er Jahren vielleicht in der Art und Weise auch noch gar nicht so gang und gäbe war. Oder meine Eltern. Mhm. Die sind Ende der 60er Jahre ausgewandert. Er hat in New York gearbeitet, in der Notfallaufnahme eines Krankenhauses, und hat da, glaube ich, Dinge gesehen, Ende der 60er, Anfang der 70er in New York, die man sich heutzutage nicht vorstellen kann. Dann waren sie in Detroit und in Phoenix. Ich habe zwei ganz besondere Eltern. Ne? Auf der einen Seite ist mein Vater jemand, der unfassbar intelligent ist, also, und das sage ich jetzt, weil der wirklich, also der hat jahrelang parallel zu seinem Beruf als Arzt hier in Hamburg immer noch die Aufnahmeprüfung gemacht für das amerikanische System, also um da zu arbeiten, also alle halbe Jahr. Das musst du einfach mal rein geistig dir reinballern, und ich habe immer gesehen, wie er gelernt hat. Meine Mutter ist eine sehr starke Persönlichkeit gewesen, die schon früh in den Medien gearbeitet hat, unter anderem ja für viele Frauenmagazine und dann fürs Hamburger Abendblatt, die damals gegen das Patriarchat ja extrem angekämpft hat. Ne? Also, weil sie hat sich als Frau immer in einer, sag ich mal, nicht der Fähigkeiten entsprechenden Rolle gesehen. Das ist ja immer noch extrem schwierig.
Ja.
Das heißt, ich hatte auf der einen Seite einen Vater, der ruhig, bedacht und klar war, und auf der anderen Seite eine emotionale Löwenmama. Das ist eine Wahnsinnskombination, wenn du das genießen darfst als Kind. Und ich glaube, dass meine Eltern etwas mitgenommen und uns mitgegeben haben, was ich immer spannend fand. Sie haben uns immer unterstützt. Ne? Also du musst ja überlegen, ich bin jetzt ja auch, ich werde dieses Jahr 53. Das heißt, ich komme ja auch aus einem Elternhaus, wo ein Studium, ne, meine Eltern haben beide studiert, oder eine Lehre ja auch etwas Gutes ist, oder eine Ausbildung. Und mein älterer oder mein mittlerer Bruder und ich, wir sind ja beide in so künstlerische Berufe abgedriftet, die ja gar nicht so richtig greifbar waren. Der Jüngste ist jetzt Arzt, der hat das dann auch klarer für sich, glaube ich, definiert. Aber sie haben uns immer mitgegeben, du kannst nichts falsch machen.
Mhm.
Und das ist, finde ich, etwas, was ich versuche auch weiterzugeben, weil das ist die größte Kunst, zu wissen, deine Entscheidung, dein Leben, und du lernst daraus, anstatt dass jemand sagt, du musst das und das machen.
Und jemand hat deinen Rücken. So,
genau.
Ne? Also deine Eltern sind im Zweifel, unterstützen sie dich, und sind nicht auch noch Leute, die an dir zweifeln oder die eigentlich ganz andere Erwartungen hätten. Das, finde ich, ist ja was gerade, wenn man so aufwächst, total wertvoll ist, wenn jemand einem diese Verankerung geben kann.
Ja, genau. Und ich glaube, das ist etwas, was, und ich bin da jetzt auch in der Vergangenheit häufig für kritisiert worden, weil Leute gesagt haben, das ist total Blödsinn. Ne? Also das Amerika, das ich kennengelernt habe, hat nichts mit dem Amerika zu tun, das wir jetzt gerade sehen. Und es gibt ganz, ganz viele Dinge, die ich an dem Land immer noch mag, aber es gibt unfassbar viele Sachen, die ich an dem Land momentan nicht mag. Aber was ich immer toll fand, ist diese DNA, und ich weiß, das ist sehr plakativ, sehr oberflächlich, aber diese DNA des American Dream. Und was ich damit sagen möchte, und das hat nichts damit zu tun, dass ich privilegierter aufgewachsen bin als andere Menschen, weil ich ein sehr positiv gestimmtes Zuhause habe, weil ich natürlich auch aus einem Wohlstandsmittelhaus, Mittelstandswohlstandshaus komme, mit einem gesicherten Einkommen, mit Urlauben. Was ich wichtig finde ist, und das habe ich jetzt so häufig auch mitbekommen und gehört, ich glaube, es ist wichtig, Kindern ein Selbstbewusstsein mitzugeben, dass sie sich dadurch selber finden können. weil das ist ja auch ein Thema und ich will das jetzt gar nicht, du hast mich eine ganz andere Frage gefragt. Es tut mir auch leid, dass ich jetzt so abschweife.
Du, wir haben eine gute Stunde Zeit.
Ja, genau. Ich glaube, es ist wichtig, Kindern die Möglichkeit zu geben, Fehler selber zu machen und vor allen Dingen rauszufinden, was ist gut für mich als Persönlichkeit. Mhm. Und dieser Druck, den wir gesellschaftlich jetzt mittlerweile auch schon wieder ausüben mit, du musst mit 18 schon wissen, was du tust.
Den Rest Bullshit. Deines Lebens machen.
Musst willst. Du gar nicht, weil du machst es ja den Rest deines Lebens. Das heißt, wenn du deinen Schulabschluss machst, finde dich selbst. Egal wodurch, ne? Hast du die Möglichkeit, vielleicht musst du arbeiten, weil es nicht anders geht, weil dein Haushalt, der Haushalt das Einkommen brauchst. Wenn du andere Möglichkeiten hast, nutz sie. Und was ich damit sagen möchte, dieser American Dream besagt ja nichts anderes als, erträume dir etwas und du kannst es schaffen. Mhm. Und ich glaube daran. Vielleicht ist es naiv, vielleicht ist es auch idealistisch, vielleicht ist es auch kompletter Blödsinn. Aber ich möchte mich dieser Illusion nicht berauben und ich möchte sie auch also keine anderen Person nehmen, dass du, wenn du dich anstrengst und etwas tust, dass du es nicht schaffst. Mhm. Und klar rede ich aus einer Position, die sehr privilegiert ist. Aber ich habe auch die letzten, und ich mache das jetzt seit über 30 Jahren, ich habe auch die letzten 30 Jahre extrem hart gearbeitet und ich habe auch ganz viel in die Schnauze gekriegt. Und das ist vielleicht das, was meine Eltern uns mitgegeben haben.
Lass doch mal zurückspulen. Oh. Also 30 Jahre zurück. Ich habe nämlich jetzt bei der Vorbereitung was gefunden. Das wollte ich dir zeigen. Mm. Warte. Ich weiß nicht, ob man dich noch überraschen kann mit Ausschnitten, aber...
Oh, ich freue mich ja immer über Ausschnitte.
Ja.
Aber ich bin mal gespannt, was das für eine ist.
Ja, du darfst es gerne kommentieren, wenn du es jetzt siehst.
Nein! Da krieg ich Gänsehaut.
Ich bin
Stevie Kirn. Radio.
Ja, hier in Hamburg.
Die Regierung von zwei Altkleidercontainern in Hamburg-Mühlendorf zwei scharfe Handgranaten entdeckt. Nach Angaben der
Polizei. Aber hör mal meine Stimme.
Ja.
Das ist völlig absurd. Ach, wie geil ist das? Ja, das waren meine Anfänge. Aber guck mal, mein Look, hochgekrempelte Arme.
Ja, so ein zu großes Hemd.
Ja, viel zu großes Hemd.
Der Deutsche Kinderschutzbund in Hamburg ein neues Projekt zur Unterstützung.
Ach, ist das geil, ey.
Wie alt warst du da? 22?
Achso, guck mal, und dann wechsle ich. Das war das Schöne am Radio. Du konntest gucken und machen, was du wolltest, ne? Ach, wie geil. Guck mal, auch dieser... Dieser Duktus, den man dann hat, ne, sein Papier zusammenzufalten und raufzuklemmen.
Kurz so, du hast auch kurz so eine Grimasse in die Kamera gezogen.
Ach, wie lustig. Ja, das war eine geniale Zeit, ne?
Wieso? Erzähl mal, was war das? Das war eigentlich dein erster richtiger Job in den Medien, oder? Nach so ein, zwei Praktikumsstationen.
Also dazu muss ich sagen, ich wollte das ja nicht machen. Also, oder beziehungsweise damals wusste ich nicht, dass ich das, was ich jetzt mache, machen wollte. Ich wollte Medizin studieren. Also für mich war mein Weg ganz klar Medizinstudium. Ich habe ja Zivildienst gemacht als Erste-Hilfe-Ausbilder. Und ich hatte da, das war schon attraktiv in irgendeiner Art und Weise. Ich glaube, was für mich attraktiv war, war mit Menschen zu arbeiten und etwas Positives vielleicht zu bewirken. Und ich wollte in Amerika zu studieren, das war für mich auch ganz klar. Ich habe dann meine ganzen Tests gemacht und wusste auch schon, wohin ich gehen wollte und hatte dann die Möglichkeit, vielleicht auch ein bisschen Fußball zu spielen. Und musste dann einen Zeitraum überbrücken. Und das fand ich immer ganz cool. Meine Eltern haben mir gesagt, ey, dann guck doch mal einfach, was du machen willst. Ne? Also ich habe mit 14 Jahren mal so ein Praktikum gemacht bei der Tempo, bei so einem Magazin. Und dann habe ich mich beworben und war bei Radio Hamburg und dann bei OK Radio. Und dann sind so die Bausteine so ineinander gefallen oder haben sich so aufgetürmt zu etwas, was ich noch nicht wusste, dass ich das machen will. Und dann habe ich ein Volontariat gemacht und alles, was danach kam, war ja immer harte Arbeit, Glück, Zufall und die richtigen Personen treffen.
So ein Mix. Und was, also damals habe ich gesehen, hast du auch schon eine Kinosendung moderiert bei OK Radio, also mit Anfang 20 schon. Was glaubst du, würde der Steven von damals, von vor 30 Jahren, den wir gerade gesehen haben mit den hochgekrempelten Armen, wohl sagen, wenn man ihm damals schon gesagt hätte, okay, du wirst mal mit Brad Pitt im Hubschrauber sitzen, du wirst das erste Boris Becker Interview haben, nachdem der aus dem Gefängnis kommt und du wirst die größten Unterhaltungsshows moderieren mit Stefan Raab, mit Joko und Klaas.
Puh, das macht mich ganz verlegen. Also ich glaube, dass der Steven damals nicht für möglich gehalten hätte, dass das möglich ist. Aber das war auch nie ein Plan. Ich glaube, das klingt vielleicht ein bisschen absurd, aber ich hatte nie, sage ich jetzt mal, dieses Muster vor mir, dass ich gesagt habe, das willst du mal machen und das muss es sein und erst dann hast du es auch geschafft, sondern ich habe immer Spaß gehabt. Das klingt vielleicht doof, aber als ich das Praktikum gemacht habe, bin ich auch nur durch einen Zufall zum Volontariat gekommen, weil es ein Missverständnis innerhalb der Redaktion war und die wollten mich eigentlich rausschmeißen. Und dann habe ich einfach gesagt, aber da gab es, also da haben wir aneinander vorbeigeredet. Ja. Und daraus ist dann resultiert, dass sie mir angeboten haben, ein Volontariat zu machen. Und ich habe mich eigentlich immer reingestürzt in all die Sachen. Also für mich war, ich mache das mit Leidenschaft. Ich hoffe, dass das auch etwas ist, was die Leute immer noch sehen, egal ob sie mich mögen oder nicht, dass ich das, was ich mache, mit ganz viel Liebe und Leidenschaft mache und versuche auch authentisch zu bleiben. Und das war, glaube ich, damals auch immer die Situation, in die ich reingeraten bin. Also ich hatte nie Angst davor und das ist etwas, was meine Eltern uns auch mitgegeben haben, dass ich scheitere. Und das hat auch nichts mit Arroganz zu tun. Ich glaube, wenn ich jetzt nicht mehr das machen dürfte, was ich machen darf, falle ich wieder auf die Füße, weil ich etwas anderes mache. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich dann wieder in den Medien sein will, sondern, keine Ahnung, dann arbeite ich beim Bäcker. Und ich glaube, diese nicht vorhandene Angst und dieser Mut, mich einfach auszuprobieren, hat dazu geführt, dass ich jetzt das machen darf, was ich jetzt mache.
Ich habe, als ich das Video gesehen habe und mir diese Frage halt selber gestellt habe, auch gedacht, was würde denn wirklich passieren, wenn man einem jungen Menschen schon vorweg erzählt, was ihm passieren wird? Und vielleicht auch nur was an guten, ich habe jetzt gerade die guten Sachen aufgezählt, ne? Nicht die Sachen, wo du vielleicht auch mal gestruggelt hast. Also wie ändert
auch
das?
Auch mal gestruggelt, ist nett gesagt. Ja? Ne? Also das ist ja, ich habe richtig gestruggelt. Also richtig gestruggelt.
Wann?
Ach, das tue ich die ganze Zeit, ne? Also ich glaube, das ist ja ein ständiges Hinterfragen. Dieser Job, den ich mache, hat so viel Positives, aber ja auch eine ganz dunkle Seite, die ja ganz viele Menschen gar nicht sehen, ne? Also ich habe in meinem Leben schon so viele Dinge beruflich erlebt, da lachen alle drüber, ne? Also ich bin von Menschen runtergemacht worden in bösartigster, demütigendster, persönlichster Art und Weise. Ich bin, finde ich, gut genug erklärt worden. Ich bin, also das, ich glaube, man sieht immer nur die shiny Moments, aber die dunklen Seiten sind ja auch gut und das klingt dann auch wieder so altklug, aber es sagt ja jeder, ne? Also ich vergleiche mich nicht mit George Clooney, aber George Clooney hat auch immer gesagt, du lernst aus deinen Niederlagen. Und das klingt immer so doof, weil ich glaube, wenn du weißt, was du hattest und es nicht mehr hast, arbeitest du härter, um das wieder zu erreichen, was du mal hattest. Und du lernst eben auch daraus zu reflektieren. Und diese Branche, in der wir arbeiten, die Medien, suggeriert dir ja ständig etwas, was ja überhaupt gar nicht wahr ist. Also, und du bist abhängig von subjektiven Entscheidungen. Ob ich ein guter Moderator bin oder nicht, das liegt ja im Auge von so vielen anderen Menschen. Aber jemand kann ja, und da sind wir wieder beim Schnipsen, mit einem Fingerschnips sagen, der Gietchen wird einfach nicht mehr gespielt oder kriegt keine Sendung mehr.
Und wenn sowas passiert ist, Niederlagen oder man hat etwas verloren, was man schon mal hatte, es ist ja auch nicht gesagt, dass man mit viel Arbeit das wiederbekommt. Oder das ist eine so lange Strecke, dass man vielleicht dann in der Mitte sagt, nee, ich pack's nicht mehr. Also wie kommt man denn durch solche Durststrecken oder solche dunklen Phasen?
Teamwork makes the dream work. Ich glaube, dass es immer darum geht, dass du, egal an welchem Punkt du in deiner Karriere bist, egal in welchem Job du arbeitest, immer realisierst, dass du es nur in der Gemeinschaft machen kannst.
Und wie findet man die?
Ich glaube, die findest du einfach, indem du neugierig bist, respektvoll, freundlich und offen und zuhörst. Das sind ja Dinge, die finde ich, jeder machen sollte. Ich finde, das ist ja auch etwas, was eine Gesellschaft verändert, Empathie. Also mir hat immer was dran gelegen, dass sich das Team um mich herum wohlfühlt und dass man zusammen etwas schafft. Das ist ja auch, glaube ich, vielleicht ein bisschen manchmal der Schlüssel zum Erfolg, wenn du die großen Superstars triffst. Ne? Das ist für mich ein Treffen auf Augenhöhe. Und das heißt nicht, dass ich mich mit jemandem vergleiche, sondern ich sage, ich mache einen Job und du machst einen Job und gemeinsam können wir einen geilen Job daraus machen. Und wenn du das anders siehst und mich deswegen anders behandelst, dann werde ich dir das auch ganz direkt sagen und zeigen.
Also egal, welcher Kinostar euch jetzt gerade in den Sinn kommt, mit ziemlicher Sicherheit hatte Steven ihn oder sie schon mal im Interview.
Alle Pressevertreter dieser Welt warten auf diese Superstars. Brad Pitt ist da, Angelina Jolie und natürlich Sandra Bullock. Brad! Brad! Brad, Angelina! Hey! Angelina, how important was the response to your movie in Berlin, at the Berlin Film Festival?
Amazing!
Hi Sandra, Steven, German television, we met last year. Have you ever heard yourself in German being dubbed?
Yes, I have, and I love it. I love it.
Großartiges Outfit von Sandra Bullock und sie ist bei uns stehen geblieben. Was soll ich dazu sagen? Emma Stone ist gerade an uns vorbeigelaufen. Okay. Ben Stiller ist da.
Ben Stiller.
Hey. Very nice to meet you, Steven. Ben, we're live in Germany at the moment. Herr Wenders. Herzlichen Glückwunsch. Vierte Nominierung.
Na, wo ist es? Eine gute Zahl, ne?
Perfect day.
Ich hatte bei der Vorbereitung den Eindruck, er findet wirklich zu allen einen Zugang. Wie macht er das? Das habe ich auch einen Kollegen gefragt, der Steven lange kennt. Und der meinte, das sei eben Stevens amerikanische Seite. Wenn er die Stars trifft, dann spricht er nicht nur wie sie. Er hat auch eine ähnliche Attitüde. Dieses angstfrei leichte, erstmal alles cool, alle happy. Er sieht zuallererst das Gute in seinem Gegenüber und die spiegeln ihm das dann.
Kommt natürlich auch mit der Erfahrung und vielleicht auch mit dem Selbstbewusstsein. Aber ich habe das Glück gehabt, immer von ganz tollen Menschen unterstützt zu werden. Und der Erfolg, den wir jetzt zum Beispiel haben mit Joko und Klaas gegen ProSieben, und ich sage jetzt wir, weil wir da zu dritt stehen, aber es sind ja Joko und Klaas. Und ich bin ja sozusagen der Dompteur, manchmal der Kindergärtner und der Freund und die Schulter zum Anlehnen. Aber wenn man sich überlegt, dass da 200 Leute im Hintergrund sind, die alles dafür geben, und die liebe ich abgöttisch. Das war auch bei Schlag den Raab so. Das sind einfach ganz besondere Teams und Momente, wo du einfach irgendwas passiert und du fragst, kannst du mir helfen? Und direkt wird irgendwas gemacht. Und ich finde, das ist das, was am Ende entscheidend ist. Und ich glaube, du kannst viel kompensieren mit harter Arbeit, aber du brauchst auch Leute, die dich unterstützen und die Dinge mit dir weiter voranschreiten lassen wollen und die auch das Risiko mit dir eingehen. Und das ist meine Philosophie dahinter.
Und hattest du denn auch mal Phasen oder Momente, in denen du das Gefühl hattest, okay, gerade liegt es nicht dran, dass das Umfeld falsch ist oder vielleicht hat jemand eine Entscheidung gegen mich getroffen oder so, aber vielleicht fehlt mir auch innen heraus eine Vision oder sowas? Weil du hast ja eben gesagt, du hattest nie so einen Masterplan. Und wenn man dann so merkt, boah, ich weiß gar nicht, wo ich hin will und wie soll man das dann verfolgen?
Ich habe immer noch keinen Masterplan. Das klingt vielleicht total naiv, aber also ich habe keine Vision dessen, was passiert. Ich glaube, also beruflich, ne? Ich habe schon eine Vorstellung, und das hat sich, glaube ich, auch mit dieser magischen 5 vor dem Alter auch geändert, ne? Dass du in den 40ern noch sagst, ey, ich habe doppelt so viel Zeit, ne? Jetzt in den 50ern sagst du, ey, wenn ich jetzt noch 25 geile Sommer habe, ne? Geschenkt. 30, mega. 40, wow, ne? Was will ich noch sehen? Was will ich hinterlassen? Wie will ich gesehen werden? Und das ist so viel mehr als nur mein Beruf. Ich glaube, dass diese Selbstzweifel uns allen ja passieren, ne? Und ich habe wirklich Situationen gehabt, in denen ich gedacht habe, das geht nicht so weiter, ne? Es geht nicht so weiter. Und ich hatte auch eine Zeit, wo mir ganz klar war, wenn du dir jetzt keine Deadline setzt, ne, dann wirst du irgendwas machen in diesem Business, was dich nicht befriedigt. Und hab mir gesagt, ich gebe dir jetzt noch 4 Monate, Steven, und wenn bis da nichts passiert, dann suchst du dir einen anderen Job.
Und das hat
ja
auch gemacht. Ja, war ja auch schon zu spät. Dann gehen ja auch so Türen zu.
Ja, ich weiß gar nicht, ob es zu spät ist. Also jetzt mal ganz im Ernst. Also vielleicht werde ich Lehrer. Ne? Keine Ahnung. Ich glaube, am Ende geht es ja darum, was tust du mit wie viel Leidenschaft und wie viel Engagement? Und ich finde es ja tausendmal besser, dass Grundschüler vielleicht einen 63-jährigen, fast pensionierten Lehrer bekommen, der noch Bock hat, Kindern was beizubringen und vielleicht das Neue mit dem Alten verbindet, als jemand, der keine Lust drauf hat und sagt einfach, ich will das so machen. Also auch das ist vielleicht etwas, was man immer bei sich tragen sollte. Es ist ja nie zu spät. Also ich glaube, das ist ja der Punkt. Ich glaube, wir suchen ja als Menschen immer nach Ausreden. Ne? Lass uns auswandern. Ja, aber dann müsste man ja das und dann Krankenversicherung musst du anders abschließen und was machen wir dann mit der Wohnung und dem Auto? Alles Quatsch. Ne? Also wenn du es wirklich willst, warum machst du es nicht? Und auch da wieder möchte ich alle, die da draußen jetzt sitzen, sagen, oh Gott, der Gätchen, was redet der, wie naiv ist der? Denk doch mal drüber nach. Also das Leben bietet ja so viele Chancen, wir lassen sie verstreichen, manchmal aus gutem Grund, manchmal aber auch, weil wir selber Angst vor unserer eigenen Courage haben. Und ich glaube, das ist das, was meine Eltern gesagt haben. Du musst eine Entscheidung fällen, weil dann weißt du erst, ob es richtig oder falsch war. Und wenn es falsch war, triffst du die nächste Entscheidung, damit sie richtig ist. Und wenn sie richtig war, triffst du die nächste Entscheidung, damit du auf diesem Weg bleibst.
Heißt das, bist du ein Typ, der Bucketlists hat? Oder so noch, das und das will ich noch erleben?
Ich glaube, so eine Liste ist ja immer etwas, was dich total an Dinge bindet. Ne? Also, weil dann steht da 20 Sachen drauf und dann streichst du weg und sagst du, einmal mit Haien tauchen, keine Ahnung, einmal nackt durch den Wald laufen, ne? Einmal, keine Ahnung, im Kinofilm mitspielen. Ich weiß nicht, ob mich das nicht selber unter Druck setzt. Ich glaube, es gibt Dinge, die ich gerne noch ausprobieren möchte. Es gibt auch Visionen, oder nee, nicht Visionen, eine Idee von dem, was ich gerne machen würde. Aber ich weiß auch, dass ich eine Idee davon habe im Kopf, wann es für mich zu Ende ist in diesem Job. Mhm. Ne? Also wann für mich auch Zeit mal Tschüss zu sagen. Es gibt ein paar Dinge, die ich gerne mal machen möchte, aber am Ende spielt für mich jetzt eine ganz andere Sache, eine viel wichtigere Rolle ist. Ne? Bin ich ein guter Mensch in so vielen Dingen? Ne? Also bin ich ein guter Partner? Bin ich ein guter Mensch den Menschen gegenüber, die mir jetzt ja ganz, ganz viel bedeuten? Bin ich ein guter Freund? Bin ich ein guter Sohn? Bin ich ein guter Bruder? Bin ich jemand, den Menschen im Fernsehen sehen?
Ja.
Und sagen, den mag ich, ne? Oder den mag ich halt nicht, weil er für etwas steht, was ich nicht gut finde. Das ist ja auch gut, wenn jemand konstruktiv damit umgehen kann und sich daran reibt. Und ich glaube, das ist die Essenz, die ich gerade suche. Was, das klingt so doof, aber ich versuche für mich so, ist es der Roadtrip, den ich jetzt nochmal mit meinen Jungs mache, von hier nach Spanien ballern, ne? Also den du vor 30 Jahren easy gemacht hast,
ja.
mit 10 Mark in der Tasche. Ich bin nach Italien gefahren mit einem Freund. Wir hatten keine Kohle und haben am Münchner Bahnhof, weil wir kein Geld mehr hatten für Benzin, alte Telefonkarten verkauft und haben uns ein Baguette mit Ketchup belegt, beschmiert und haben irgendwie gerade auf den letzten Tropfen Benzin es noch nach Hause geschafft, ne? Im Golf 2. Ist das etwas, was ich nochmal... Ja, wenn es das ist, dann habe ich Bock drauf, dann mache ich das. Aber ich habe keine Bucketlist per se.
Ich finde ganz spannend an dem, wie du das gerade beschreibst. Also manche Leute würden vielleicht auch sagen, ich bin werd 53, ich möchte das und das noch erreichen, geschafft haben, gesehen haben, bereist haben oder so. Aber alles, was du gerade gesagt hast, nimmt sich dich wahr als Teil von Gemeinschaft. Also es ist alles über Gemeinschaft definiert und gar nicht nur auf dich bezogen. Woher kommt das, glaubst du? Und hat sich das geändert im Laufe deines Lebens oder war das immer schon so?
Boah, das ist echt eine super Frage. Ich habe immer, das ist ja auch ein Handicap, ne? Ich habe immer in meiner Jugend mich verabredet und habe mich mit 1000 Leuten verabredet. Ne? Also ich brauchte immer die Menschen um mich rum. Das genieße ich sehr. Ich habe auch mit meinen Brüdern in den letzten Jahren meiner Schulzeit haben wir ständig Partys zu Hause gemacht und meine Eltern sind dann ins Hotel gezogen und haben gesagt, ey, wir kommen morgen wieder und dann ist das Ding hier sauber. Ne?
Ja.
Ich kriege Energie von Menschen. Ich glaube, das brauche ich. Was nicht heißt, dass sie nicht gut auch mit mir alleine zurechtkommen.
Ja, würde ich gerade sagen, ist dann das Handicap nicht allein sein zu können oder worin liegt das Handicap?
Nee, ich bin ja ganz viel allein. Also mein Job ist ja einsam auch, ne?
Also, in welcher Hinsicht?
Ja, du bist alleine, du reist alleine irgendwohin, du bist alleine in deinem Hotelzimmer. Du bist ja auch manchmal alleine in dem Konstrukt. Also wenn ich eine Show mache, ist es ein Mannschaftsgefüge, dass da etwas Tolles zaubert und alles gibt. Und dafür bin ich allen dankbar, die dabei sind. Aber wenn das nicht funktioniert, wenn irgendwas falsch läuft, dann bin ich das.
Diese Sache war einer der größten Pranks der deutschen Fernsehgeschichte. 2017 haben Joko und Klaas sich als Hollywood-PR-Agentur ausgegeben und dem Team der Goldenen Kamera angeboten, dass Ryan Gosling zu ihrer Preisverleihung kommt. Vorausgesetzt, er wird auch ausgezeichnet. Das hat geklappt, nur schickten Joko und Klaas dann nicht den echten Superstar, sondern sie schleusten einen Double ein. Einen unbekannten Koch aus Bayern, der Ryan Gosling wirklich erstaunlich ähnlich sieht. Steven hat damals diese Preisverleihung moderiert und war nicht eingeweiht.
Männer, haltet eure Frauen fest, Frauen, eure Männer. Hier ist the one and only Ryan Gosling.
Das ist die Stelle, wo Steven dem Double die Hand schüttelt.
I'm Ryan Gosling.
Ich bin Ryan Gosling.
I'm dedicate this award to Joko and Klaas.
Und widme Joko und Klaas diesen Preis. Herzlichen Dank.
In Hamburg sagt man Tschüss.
Und hier sehen die Zuschauer jetzt live im ZDF das irritierte bis amüsierte Galapublikum vor Ort. Darunter Nicole Kidman, Colin Farrell und Jane Fonda. Joko und Klaas haben damit ziemlich frech die Goldene Kamera entlarvt und die Mechanismen, wie solche Preise mitunter verliehen werden. Und Steven musste das dann ja on air noch irgendwie retten.
Wir sind eben gerade bei der Kategorie Bester Film international schön veräppelt worden. Chapeau an dieser Stelle.
Boah, da will man echt nicht in seiner Haut stecken.
Ja, genau. Wenn solche Sachen passieren, dann bin ich das. Und das macht es manchmal sehr einsam. Und wir leben ja auch mittlerweile in Zeiten, wo Hass und Kritik und Abneigung ja viel offener formuliert wird und viel bösartiger und persönlicher. Und das ist etwas, was ich nicht mag. Ne? Also klar bin ich mir im vollen Bewusstsein, dass ich es nicht allen recht machen kann und dass mich definitiv auch nicht alle mögen. Und das ist ja auch völlig legitim. Aber das ist echt hart. Und das ist diese Einsamkeit auf der einen Seite, verglichen mit dieser glamourösen Erscheinung, die dann vielleicht viele sehen. Aber ich mag es gerne, meine Menschen um mich zu haben. Und ich habe das unfassbar große Glück, also wirklich, ich habe Freunde, die kenne ich, seitdem ich in Deutschland bin. Ne? Mhm. Und das sind über 40 Jahre. Und man hat sich verloren mal zwischendurch in der Schulzeit, ne, weil die auf andere Schulen gegangen sind. Aber ich weiß, ich habe einen Freundeskreis und das ist das allergrößte Geschenk. Ne? Ich habe einen Freundeskreis, ich weiß, ich kann jeden Einzelnen von denen anrufen und die sind sofort da, sofort. Ne? Also und da geht es nicht darum, dass sie meine Nähe durch das, was ich tue, suchen, sondern weil ich ja irgendetwas in mir trage, was sie auch mögen. Mhm. Und das ist das größte Kompliment. Ne? Also, dass sie mich schätzen mit all meinen Fehlern. Ne? Ich bin eine unzuverlässige Sau manchmal. Ne? Ich bin unpünktlich. Ich bin manchmal wirr in meinen Verabredungen. Ne? Ich habe Charakterzüge, die ich manchmal selber aus der Distanz betrachte und denke, du bist so ein Honk. Aber das ist das, was ich total gerne mag. Und das ist mein Bestreben. Ich möchte gerne, es gibt ja das Lied von Peter Fox, ne? Ich möchte dieses Haus am See. Das ist das Bild, was ich habe.
Diesen Gemeinschaftsort. Draußen zu sitzen.
Ich meine, wie häufig spreche ich mit meinen Jungs darüber, dass wir irgendwann mal eine Alters-WG machen, ne? Dass wir irgendwo zusammen sitzen in irgendeiner Wohnung.
Manhattan Beach, dachte ich.
Manhattan Beach, ja, oder keine Ahnung. Ich fände es auch total geil, wenn wir so mit 75 in der Schanze wohnen, in so einer WG und dann immer abends rausgucken und dies treiben. Ich weiß nicht, ob ich das dann, ob mir das dann nicht zu laut ist, aber das ist das. Und ich finde, und das ist, finde ich, auch das Tolle. Ich finde, das ist ja, was eine Gemeinschaft ausmacht und was ja auch positiv für die Zukunft ist, wenn wir als Gemeinschaft, als Menschen verstehen, dass wir zusammen viel besser sind, als wenn wir als Individuen uns gegenseitig die Hölle heiß machen.
Inwiefern ist, also du hast gerade beschrieben, wie wertvoll das ist, wenn Freunde dann so für einen da sein können direkt oder im Zweifel auch dann bei dir vor der Tür stehen, wenn du Hilfe brauchst. Du bist aber ja so busy, so viel unterwegs, dass du das vielleicht gar nicht immer zurückgeben kannst, oder? Also fühlst du dich da verantwortlich oder manchmal auch so zerrissen zwischen diesem, total. Hier, ich habe eine Gemeinschaft, aber ich kann die gar nicht bedienen, weil ich habe auch noch eine Karriere?
Total. Also das ist etwas, das ist ein großes Manko und das ist auch etwas, was mich sehr zerreißt innerlich, ne? Dass ich manchmal das Gefühl habe, ich werde Menschen nicht gerecht. Auf der anderen Seite ist das Tolle an meinen Freunden und auch an meiner Familie, dass sie natürlich sehen, was ich mache, sehen, wie viel Spaß ich habe. Und es gibt Freunde, die sehe ich ein halbes Jahr nicht, obwohl wir so sind, ne? Aber dann ist es nie der Vorwurf, der dann stattfindet, wenn man sich sieht, sondern es ist immer die Freude. Und das ist etwas, das auch wieder ein Geschenk. Und genauso sehe ich das auch, ne? Also meine ältesten und besten Freunde, wir sprechen ganz viel, wir schicken uns manchmal irgendwelche absurden WhatsApps. Dann bist du als Partner und vielleicht auch nicht immer derjenige da. Aber das Geile ist, und das kriege ich immer zurückgespiegelt und dafür bin ich denen total dankbar, ist, dass sie sagen, ey, ist alles gut, ne? Mach dir jetzt, also tu dir das nicht auch noch an. Wir wissen um deine Familie, wir wissen um deinen Job, wir sehen ja, was du machst. Und wenn du da bist, ey, dann geht's los, ne? Dann machen wir uns das schön. Egal, ob das jetzt die Festplatte löschen ist, was ja auch manchmal schön ist, ne? Wenn du dich triffst und dann rauschst du einfach ab. Und
ich dachte gerade kurz, ob du jetzt Tech-Service machst
nein,
bei deinen
Freunden. Nein, die Festplatte.
Metaphern, Eva, Metaphern.
Ne, wenn du da einfach sitzt und lachst und isst, ne? Und, oder dich einfach so triffst auf einen Spaziergang oder auf einen Lunch. Und ich finde, das ist ja Wertschätzung, ne? Also das ist ja Liebe, die ich spüre, dass da keiner sitzt und sagt so, ey, Diggi, jetzt mach mal, leg mal los, wo bist du? Mhm. Weil die wissen auch, dass ich alle stehen und liegen lasse. Ne? Und die wissen auch, dass ich da bin und anrufe und mir Mühe gebe. Aber das ist für mich Luxus und das ist für mich immer wichtiger, ne? dass ich das bedienen kann und die auch habe. Ne? Und da geht es für mich, und ich habe es ja eben gerade angesprochen, gar nicht um quantitativ lange Freundschaften, sondern um qualitativ hochwertige Freundschaften. Ne? Und zum Beispiel Joko und auch Klaas, ne, die ich jetzt ja auch lange kenne, Joko noch länger als Klaas. Das ist ja auch eine Zuneigung, die wir füreinander empfinden, die ja auch in eine Freundschaft übergeht und wir auch sehr offen miteinander sprechen. Ich die auch um Rat frage, die mich auch. Ne? Ich habe gestern mit Tim Mälzer lange telefoniert und wir sehen uns auch selten, aber wir haben auch geklickt. Ne? Also, und das ist jetzt gar nicht, um zu sagen, ey, den kennt er und den kennt er nicht und sowas, sondern es ist einfach, glaube ich, eine Sympathie. Also es ist, glaube ich, ich möchte auf Menschen offen zugehen, und denen die Möglichkeit geben, mich zu überraschen und mich einzuvernehmen, sozusagen.
Die drei Namen, die du gerade genannt hast, kennen dann ja wahrscheinlich auch sehr gut die Einsamkeit, die man in Klar. so einem Job haben kann, wie du sie eben beschrieben hast, dass man auf einer Bühne 200 Leute im Team, 2000 Leute im Publikum trotzdem einsam sein kann oder kurz allein, weil man diesen Job machen muss. Und da habe ich mich auch gefragt, weil du könntest ja noch sehr viel länger Name droppen. Du bist wirklich seit Jahrzehnten sehr nah dran an sehr großen Berühmtheiten. Was hast du daraus über Berühmtsein gelernt?
Ein Punkt noch zu dem, was du gerade gesagt hast, über diese Einsamkeit. Was ich auch ganz spannend finde, ist, mein Job ist es ja, Menschen zu unterhalten und denen eine gute Zeit zu verschaffen. Das mache ich auch total gerne. Es ist ja in meiner DNA drin. Aber ich habe natürlich auch Scheißtage. Mhm. Und wenn du einen Scheißtag hast, es ist ja meine Aufgabe, diesen Scheißtag nicht mit auf die Bühne zu nehmen oder in die Show. Und das ist auch ein Punkt der Einsamkeit, der manchmal echt schwer ist. Weil in mir drin kämpft was. Ich bin traurig, ich bin wütend, ich bin angefasst. Ich bin nicht da im Vollbesitz meiner geistigen und physischen Kräfte, aber ich projiziere nach außen etwas. Und das ist manchmal auch ein Hilfsmittel. Das, was du gerade gesagt hast, ist, glaube ich, ganz spannend, weil ich finde, man muss immer differenzieren zwischen dem, was ganz viele Leute komischerweise auch anstreben. Ne?
Ja.
Wenn du Leute fragst, was möchtest du ja berühmt sein, weil sie, glaube ich, etwas damit assoziieren, was oberflächlich toll ist, weil berühmt sein bedeutet für viele Leute, glaube ich, im Luxusleben gut bezahlt werden, von allen geliebt und gemocht werden, immer den besten Tisch zu kriegen. Aber das, was Berühmtsein mit sich bringt, und das habe ich bei ganz vielen Menschen erlebt, ist, du hast keine Kontrolle mehr über dein eigenes Leben. Weil egal, wo du auftauchst, jeder projiziert etwas auf dich Und es wird ja noch extremer. Das heißt, du bist privat unterwegs und hast dich mit deinem Mann gestritten, mit deiner Tochter, mit deiner Oma. Jemand ist verstorben, dir ist gerade ein Film abgesagt worden, eine Show. Und du gehst über einen Flohmarkt, du gehst einkaufen und dich beballern alle mit ihren eigenen Emotionen und Assoziationen. Will Smith hat mal gesagt, und das fand ich betrüblich und nicht lustig, dass er seit seinem 12. Lebensjahr nicht mehr in einer öffentlichen Kinovorstellung war oder öffentlich shoppen war. Sondern der geht, wenn die Shopping Mall zu hat, geht er in die Läden, in bestimmte. Und wenn er ins Kino geht, entweder ganz heimlich oder als Promo oder er mietet sich eins.
Ja.
Und das ist ja kein Zustand. Ne? Ja. Wenn eine Angelina Jolie und Brad Pitt Beziehungsprobleme haben, dann gibt es 1 Milliarde Menschen, die ihre Version nach außen tragen.
Ja, die sich auf eine Seite schlagen.
Und die sich dann irgendwann verselbstständigt.
Ja.
Ne? Und das in einer Dimension, die kannst du dir nicht vorstellen. Das weißt du ja selber aus deinem Bekanntenkreis. Irgendjemand sagt etwas über dich und sagt so, ey, die ist so zickig, Alter, das geht gar nicht. Die kommt morgens nicht aus dem Bett. Mhm. Und dann ist die... Und du siehst dich auf einmal in der Pflicht, zu zeigen, dass das nicht so ist.
Mhm.
Das ist ja in dem kleinen Kreis schon schwierig.
Ja.
In meinem kleinen Kreis ist das schon schwierig. Aber auf dem Level, also das heißt, du triffst jemanden und du hast gar nicht als Person die Möglichkeit, diese Person kennenzulernen, sondern in deinem Kopf geht es schon los und sagst du, ah, Brad Pitt, der hat Jennifer Aniston verlassen für Angelina Jolie, hat im Flugzeug seinen Sohn geschlagen, irgendwas war das, Prozess, Sorgerecht. Ich mach mal so.
Der kann keinen ersten Eindruck auf dich machen.
Und das ist eine absolute Katastrophe. Also, und ich glaube, das muss man beim Berühmtsein einfach wissen. Du bist öffentliches Gut.
Ja.
Und es wird
andere erzählen die Geschichte über dich, nicht du selbst.
Und es wird ja von der Öffentlichkeit auch eingefordert, dass alle immer so sagen, ja, aber komm, du wirst doch bestens dafür entschädigt. Du kriegst doch 1 Million Dollar pro Film. Dann kannst du das doch weglächeln. Aber willst du das weglächeln?
Mhm.
Willst du nicht irgendwo mal alleine sein für dich? Also willst du nicht irgendwie mal Hand in Hand mit den Menschen, die du liebst, irgendwo lang gehst? Willst du nicht ständig irgendeinen Quatsch über dich lesen? Das ist ja dieser Geifer und diese Geilheit auf News. Ich bin ja Teil der Maschinerie, ne? Obwohl
Stimmt,
ich für mich ja auch ganz klar einen Weg finde, wie ich damit umgehe. Also für mich ist bei den Oscars ja nicht wichtig, mit wem warst du zusammen und was machst du. Und das ist immer meine Maxime gewesen. Seit Anfang an, seitdem ich diese Interviews mache. Aber das ist die Hölle. Und ich glaube, das muss man sich immer vor Augen halten. Und vor allen Dingen in den Zeiten von Social Media, wo ja Nachrichten noch viel schneller passieren.
Ja.
Wo ich in einer privaten Situation bin und jemand kommt auf mich zu und sagt so, Steven, da schreibst du mir ein Autogramm und ich sag, ey, ist gerade ungünstig, weil ich habe hier das, ey, was?
Ja.
Handy raus.
Video.
Und dann, ey, hier, der geht hier, guck mal hier. Und dann denkst du, warte mal ganz kurz, das hat überhaupt nichts damit zu tun.
Ist dir das mal so passiert?
Ja, klar. Also ich stand mal in der Schlange am Flughafen und wollte ins Flugzeug einsteigen und dann schreit jemand 10 Plätze vor mir aus der Reise. Ey, Gätchen, du alter Knauser, zahlst noch nicht mal für deine Familie einen Business-Class-Flug. Und dann stehst du da und denkst so, what? Und dann denkst du so, es gibt ja 2 Möglichkeiten, ne? Entweder reagiere ich so, wie man reagieren sollte, und du sagst einfach, entschuldigen Sie mal, ich kenne, was wollen Sie von mir? Oder du lächelst es weg. Beides ist eine Schwäche. Reagierst du aggressiv drauf? Wird sie als Schwäche ausgelegt? Jemand sagt so, Alter, was ist mit dem los? Reagierst du anders? Ignorierst du das? Sagen sie, ach, ist der arrogant? Oder jemand kommt auf die Tür auf einer Veranstaltung und sagt so, ey, Steven, du bist ja echt dicker geworden, ne? Und dann denkst du,
was gibt dir das Recht?
Dann sag ich so, woher kennen wir uns? Ja, aber kann ich doch sagen, ich sehe dich doch im Fernsehen. Dann sag ich so, nee, das kannst du nicht sagen. Weil ich gehe auch nicht zu dir und sag, Mann, bist du hässlich. Also dadurch, dass ich im Fernsehen zu sehen bin, hat ja keiner das Recht oder ich habe niemandem das Recht erteilt, mich in irgendeiner Art und Weise doof anzumachen. Wenn jemand zu mir kommt und sagt, entschuldigen Sie, Herr Gätchen, dann sage ich, ey, sagt Steven zu mir, können wir vielleicht ein Foto machen? Und ich sage dann, ey, es tut mir wirklich leid, aber ich bin hier in einer Situation, ist gerade ungünstig, gib mir 5 Minuten, dann komme ich gerne zu dir. Und wenn die Person dann sagt, ja, ich muss weiter, das ist ja alles geregelt. Also das ist ja, also ich finde, das ist ja etwas ganz, ganz Wichtiges. Und ich glaube, um das zu beantworten, ich glaube, das Berühmtsein, was Jugendliche vor Augen haben, ist Augenwäscherei. Das ist, du zahlst ja einen gewissen Preis. Klar hast du Privilegien, klar, aber das ist auch nur ein Prozentsatz. Also wenn du dir Julia Roberts, Brad Pitt anguckst, das sind 0,01% aller Schauspielerinnen der Welt. Ne? Also wie viele Menschen haben nichts? Ne? Also wie viele Leute leben in Los Angeles? Ich habe es ja gesehen, die gar nichts haben.
Ja, und ich finde auch spannend, was du gerade gesagt hast, weil also, dass man Kontrolle abgibt, so in der Formulierung habe ich es noch nie gesehen, weil natürlich mit Berühmtheit, hätte ich immer gedacht, geht ja auch Macht einher. Man kann sich zu Sachen äußern und viel mehr Leute hören es und vielleicht kann man was ändern, aber dass gleichzeitig auch so eine Machtlosigkeit damit verbunden ist.
Guck dir an, was in Amerika passiert ist. Ne? Ja. Wie viele Menschen haben sich auf Kamala Harris Seite geschlagen, vor allen Dingen aus der Industrie, ne? Von Taylor Swift über einen Harrison Ford, von dem ich das niemals erwartet hätte, dass der sich politisch äußert. Und was hat es gebracht? Am Ende gar nichts. Mhm. Weil es ist dann wieder, da ist dann wieder dieser Unterschied zwischen, ja, ihr da oben und wir hier unten. Und das ist ja, also man muss ja auch vorsichtig sein, ich bin auch vorsichtiger geworden, weil ich weiß, dass Dinge immer aus dem Kontext gerissen werden, um jemanden dann vielleicht destruktiv oder auch konstruktiv zu kritisieren. Klar habe ich eine Meinung, klar habe ich einen moralischen Kompass, aber es ist ja meine Meinung. Ne? Es ist ja meine Sicht der Dinge. Und in meiner Welt ist das objektiv, aber es ist ja subjektiv. Was ich mir wünsche, ist ein Diskurs. Ich wünsche mir einfach, dass Leute sich miteinander auseinandersetzen. Du kannst auch völlig anderer Meinung sein als ich, aber ich glaube, dass wir ein Level finden würden, wo wir uns miteinander unterhalten, ne? Und dann kommt es eben darauf an, wie bist du drauf? Bist du jemand, der gerne Pi sagt? Bist du jemand, der eher, sag ich mal, zurückhaltend argumentiert, aber dann faktisch komplett richtig und zahlenbasiert? Oder bist du jemand, der es emotional macht? Und das würde so viel verändern, auch in unserer Gesellschaft. Es ist ja mittlerweile sehr aggressiv. Es ist ja, du wirst ja sofort diffamiert oder in eine Ecke gesteckt, wenn du anders denkst oder kritisierst. Ich glaube, das ist etwas, und vielleicht bin ich da auch wieder naiv und idealistisch, aber ich glaube, wenn man miteinander redet, kommt da viel mehr Gutes bei raus. Das, was Donald Trump gerade macht, ist ja nicht miteinander reden, sondern er ist der Bully des Schulhofs, der die ganze Zeit einfach nur Scheiße macht und dafür keinen Denkzettel kriegt, weil er denkt, er macht das Richtige. Und das, was da passiert, strahlt in eine Gesellschaftsschicht aus und in eine Generation, die ja so und so verständlicherweise durch die Möglichkeiten, die sie hat, lost ist. Und ich würde mir wünschen, dass wir da wieder klarere Ansätze finden.
Was würdest du dir wünschen, was deutsche Politiker, Politikerinnen, aber vielleicht auch die deutsche Gesellschaft für Schlüsse ziehen aus dem, was in deinem anderen Heimatland, in den USA, gerade passiert?
Das ist sehr komplex. Ich glaube, das, was wir weltweit gesehen haben, und das beziehe ich auf Amerika und auch auf Deutschland, ist, dass sich die Politik entfernt hat von den Menschen, die sie gewählt haben. Und das ist jetzt nicht ein klassisches Draufkloppen oder so, sondern ich glaube, dass es überall immer Bubbles gibt, in denen du dich bewegst. Ich lebe in der Medienbubble, es gibt die Politikbubble, es gibt die Wirtschaftsbubble, es gibt die Handwerksbubble. Ich glaube, was ganz wichtig ist, ist eine klare Kommunikation. Endlich schnelle Entscheidungen, keine Versprechen fällen, sondern etwas bewirken. Und auch da muss ich wieder sagen, aber da gehen wir dann auch in die Art und Weise, wie unser politisches System aufgebaut ist, in Richtung Föderalismus. Und in der Politik ist es natürlich so, du wirst direkt an einer unpopulären Entscheidung gemessen, weil sich das direkt dann natürlich auf die Wählerstimmen auswirkt. Und ich glaube, in der Politik ist es wichtig, sich Ziele zu stecken, eine Vision zu haben und die auch zu verfolgen. Und ich glaube, das ist etwas, was man aus Amerika lernen kann. Weil, und da bin ich ganz klar, das Problem, das wir haben in Deutschland, wenn wir jetzt nicht klar Entscheidungspfade begehen, haben wir in 4 Jahren ein ganz anderes Problem. Politisch. Und das ist auch eine Diskussion, die wir natürlich auch im Freundeskreis finden. Warum driftet eine Gesellschaft in schwierigen Zeiten immer nach rechts? Also das ist ja genauso wie in Amerika. Also warum warum wird es konservativ rechts, wenn etwas nicht funktioniert? Also und das in Amerika ist etwas passiert, was niemand für möglich gehalten hätte, dass jemand, der öffentlich lügt, der öffentlich nicht befähigt ist, ein solches Amt zu bekleiden, ein solches Amt bekleidet, weil er den Menschen ein Gefühl gegeben hat, verstanden zu werden. Und das ist ja in der Historie, vor allen Dingen in Deutschland, nachweislich das Schlechteste, was man machen kann. Ne? Also wenn da jemand oben steht und Dinge tut, verspricht und macht, die rational und vielleicht auch emotional nicht nachvollziehbar sind. Und das beeinflusst, also dass ich darüber rede, jetzt als Halbamerikaner, kann auch bedeuten, dass ich bei meiner nächsten Einreise in Amerika, und so sind wir mittlerweile auch gestrickt in den USA, dadurch Probleme kriegen.
Ja, das ist ja ganz aktuell. Das Auswärtige Amt hat seine Einreiseempfehlungen oder die Reisehinweise verschärft, weil wir jetzt mehrere Fälle hatten von Deutschen, die da festgehalten wurden.
Ja, warum fallen wir geschichtlich in Zeiten, wir sind gesellschaftlich so weit gekommen, dass wir uns in Europa frei bewegen konnten.
Ja. Ne?
Wir konnten uns in Europa frei bewegen. Jetzt gibt es durch den Brexit, musst du dir, ich weiß gar nicht, wie es heißt, Esther, nee, es heißt anders.
Ja, anders, aber ja, genau, sowas Ähnliches.
Genau, ne? Auch musst du beantragen, um nach England einzureisen. Ja. Du musst Grenzkontrollen passieren. Wir haben einen Krieg in Europa. Wir werden von einer Weltmacht in gewisser Art und Weise klein gehalten und bedroht, von der wir es nie erwartet haben. Wir haben,
oder nicht mehr, ne?
Ja, wir haben alte weiße Männer in Machtpositionen, von denen wir eigentlich gesagt haben, das ist überhaupt gar nicht möglich, dass die da nochmal hinkommen. Aber alte weiße Männer bestimmen gerade das Schicksal der Welt und drehen das Rad der Zeit komplett wieder zurück. Ne? Ob das Gleichberechtigung ist, ob das freie Meinungsäußerung ist, ob das es gibt tausend Punkte und das schockiert mich. Auf der anderen Seite bin ich aber immer noch total positiv.
Ja, das hat man im Rest des Gesprächs gemerkt. Jetzt sind wir da so angekommen und ich kann auch total verstehen, dass ganz viele Leute angesichts dieser Entwicklung sagen, oh, ich gebe mir die Nachrichten nicht mehr, weil sie sagen, das macht mich schlecht drauf, das gibt mir auch ein Gefühl der Machtlosigkeit. Und du hast im Fragebogen auf die Frage, was würdest du gerne mal gefragt werden, notiert, what's the power of the people? Mhm. Also was ist denn von Leuten, die sagen, ich weiß gar nicht, was ich noch machen soll, ich fühle mich hier machtlos angesichts dieser Entwicklung, was ist denn die Power, die Macht?
Da sind wir wieder bei der Gemeinschaft und sind wir wieder beim Team. Ich glaube einfach, dass wenn sich Menschen, die das gleiche Ziel verfolgen, ne, und das kann ja politisch aus allen Lagern sein, aber was uns ja vereint ist, wir wollen in einer Gesellschaft leben, in der keiner Angst haben muss. Wir wollen in einer Gesellschaft leben, in der alle die gleichen Möglichkeiten haben und denen zur Verfügung stehen. Wir wollen in einer Gesellschaft leben, in einer Weltengemeinschaft, wo es keine Kriege gibt. Auch das ist vielleicht alles wieder naiv und oberflächlich. Aber ich glaube, dass wenn wir uns auf das besinnen, was uns ausmacht, wenn wir miteinander in den Diskurs gehen, wenn wir miteinander sprechen, wenn wir uns helfen, und es geht ja auch nur um Kleinigkeiten. Das ist ja damals wie dieser Spruch von Greenpeace. Ja, was soll ich denn machen? Wie soll ich denn die Welt sauber halten? Mhm. Indem du dein Kaugummi nicht auf den Boden spuckst, sondern in den Mülleimer. Indem du deinen eigenen Müll wegräumst. Also was ist mit uns passiert als Menschen, dass wir nicht mehr imstande sind, die kleinsten Dinge zu tun? Warum können wir nicht in einer Schlange stehen und es drängen sich tausend Leute vor und dann gibt es ein riesen Gepöbel und es ist nur noch, ich bin geiler als du? Warum kann man nicht älteren Menschen über die Straße helfen, den Koffer hochheben? Warum kann ich nicht jemanden im Straßenverkehr, der vielleicht Ängste, mein Vater hat zum Beispiel mit Anfang 70, Mitte 70 seinen Führerschein abgegeben, weil er gesagt hat, ich will nicht mehr Auto fahren, das ist mir alles zu schnell, zu aggressiv. Er könnte ja immer noch fahren, aber das fand ich eine tolle Entscheidung. Ja. Warum können wir nicht, wenn wir anderer Meinung sind, nicht aufeinander zugehen, ohne dass es dieses Gebrüll ist? Und es wird ja immer Konfliktherde geben, aber ich glaube, the power of the people ist Empathie, Sympathie, die Gemeinschaft etwas Positives austragen. Und wir sehen es an so vielen Ländern. Ne? Wir sehen es, ich meine, im Iran sind Frauen ohne Kopftuch auf die Straße gegangen, weil sie für die Rechte der Frauen gekämpft haben, mit dem Gewissen, dass sie im Knast landen, gefoltert, vergewaltigt und vielleicht nie wieder lebend rauskommen. Ich meine, also worüber reden wir denn hier gesellschaftlich? Aber trotzdem können sie, es gibt so viele smarte Köpfe. Warum können wir nicht die sozialen Medien dafür nutzen? Warum können wir nicht künstliche Intelligenz dafür nutzen? Es gibt ja so viele Möglichkeiten. Ich glaube, wir müssen uns darauf besinnen, das zu tun. Du hast es gerade angesprochen. Schlechte Nachrichten kriegen wir den ganzen Tag. Aber es ist ja auch immer in gewisser Art und Weise eine Kontrolle. Also wenn ich dir den ganzen Tag erzähle, ey, geh nicht raus, weil es ist total gefährlich. Geh nicht raus, weil die Luft ist schwer zu atmen. Fahr bloß nicht in Urlaub, weil das bringt ja Leute dazu, irgendwann Angst zu haben. Und wir müssen uns darüber bewusst sein, in was für einer Welt wir leben. Aber die Welt ist ja auf der anderen Seite so toll und die Menschen sind so toll. Und fahr mal in Süden, fahr mal nach Asien, wenn die Möglichkeit ist, oder fahr auch nur durch Deutschland. Wie viele tolle Menschen triffst du? Wie viele hilfsbereite Menschen triffst du? Und es sind am Ende mehr tolle, positive, optimistische Menschen als böse Menschen. Nur die, die Böses im Schilde führen, und ich mach das mal so plakativ, sind einfach die lautesten. Donald Trump ist einfach laut. J.D. Vance ist einfach laut. Hexeth ist einfach laut. Und ich meine, wenn du dir mal überlegst, was die tun, das regt mich so derbe auf. Aber es gibt ja ganz viele Demokraten oder es gibt ganz viele Leute, die unentschieden sind, die immer noch toll sind. Jetzt die Amerikaner zu verurteilen, ist Quatsch. Aber die nicht klares Gedankengut in sich tragen, sind einfach laut, weil die sich unterstützt fühlen durch diesen Blödsinn, durch diesen Scheiß. Mhm. Und ich glaube einfach, wir müssen, das ist die Power of the People. Wir sind mehr tolle Menschen als schlechte.
Oh, das wäre schon so ein richtig schönes Schlusswort. Oh Gott. Wenn ich nicht noch eine Frage hätte.
Entschuldige, ich fange aber auch jetzt so an zu ramblen.
Es ist gut, es darf auch bei Deutschland 3000 genau um diese Themen gehen. Ich bitte immer meine Gäste auch um eine Frage für den nächsten Gast. Der letzte Gast, der hier war, war Hubi Koch, ein Journalistenkollege, der auch gerambelt oder gerantet hat über ganz andere Themen. Und er wusste nicht, wer als nächstes kommt. Aber seine Frage an dich jetzt ist, erzähle von einem Moment, wo du dich richtig geschämt hast.
Also da gibt es Tausende. Ne? Also das ist ja immer noch dieses cringige Gefühl, dieses Selbstschäms. Ne? Wenn du sagst, so, oh Gott, so habe ich das wirklich gerade gemacht? Oh, ja, es ist... Ich glaube, Schämen gehört ja dazu, und ich finde auch das Lachen danach darüber, wie peinlich man sich benommen hat, ist ja auch super. Ja, also es gibt diese Klassiker, die ich natürlich des Öfteren habe, dass du irgendjemanden triffst und die Person sagt dann so, hey, Steven, schön, und du so, hey, und dann hoffst du so, dass in den ersten 5 Sekunden dir irgendwas in den Kopf kommt, woher du diese Person kennst, und wenn die Person das dann merkt und dir dann halt im Prinzip dann eins auswischt. Ich glaube, eine Geschichte, die ich immer wieder gerne erzähle, wo ich mich echt geschämt habe, ist, dass mir die Hose gerutscht ist bei den Oscars mitten im Interview, weil mein Kummerbund durch die ganzen Sachen, die ich am Kummerbund getragen habe.
Ah ja, man hat dann so ein Mikrofunke und so ein Ohr.
Für die Technik, und der ist irgendwie aufgegangen, und dann ist mir im Interview die Hose halt runtergerutscht.
Im Interview mit wem?
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr, weil ich in der Sekunde gemerkt habe, meine Hose rutscht. Ich konnte mich nicht konzentrieren, ich habe nur gehofft, ey, bitte lass dieses Interview jetzt zu Ende gehen und bitte lass diese Person nicht merken, was da gerade passiert. Also ich habe meine Crew, die hinter mir saß, halb gemoont, wie man so schön sagt. Also die haben meine Unterbüchs gesehen und die haben sich halt weggeschmissen. Das war ein Moment, wo ich gedacht habe, es kann doch nicht wahr sein. Und wann war der letzte Moment, dass ich mich richtig geschämt habe?
Oh. Ich finde es auch gar nicht so leicht, weil ich merke, so wenn ich drüber nachdenke, ich habe das, glaube ich, das meiste verdrängt, weil man kennt dieses Gefühl ganz intensiv. Aber du hast was im Kopf gerade.
Ja, ich habe was im Kopf, aber das ist so ein Klassiker, ne? Wenn du aus Versehen zu jemandem gehst und denkst, die Person ist schwanger und sie ist halt nicht schwanger.
Das ist dir passiert.
Ja, das ist halt...
Ja, das tut mir auch gerade mit weh. Für beide Beteiligten.
Ja, weil du willst ja eigentlich was total Positives feiern. aber hast vielleicht auch falschen Blick, falschen Moment. Und da muss ich mich manchmal dann zügeln in meiner Euphorie.
Und hast du in so einer Situation wie da am roten Teppich, wenn was schief geht und du merkst, ich kann jetzt gerade nicht mehr 100% mich einlassen auf den Gesprächspartner, hast du eine Fallback-Option oder gibt es Fragen, die immer funktionieren, wo du denkst, okay, die Frage.
Ich habe mittlerweile, ehrlich gesagt, für mich den Duktus, dass ich einfach klar sage, was gerade los ist. Also damals hatte ich es noch nicht, aber ich glaube mittlerweile, wie gesagt, ey, es tut mir echt leid, meine Hose ist gerade
gerutscht. Stimmt, heute wäre es ein viraler Moment, die Leute würden es wahrscheinlich feiern. Ja, es
geht mir gar nicht um den viralen Moment. Ich glaube, diese Ehrlichkeit ist manchmal viel schöner, ne? Also wenn jemand vor dir steht und du sagst so, keine Ahnung, Meryl Streep, und du sagst, ey, Entschuldigung, Meryl, aber meine Hose ist gerade gerutscht. Ich glaube, das bietet ja auch eine Menge Möglichkeiten. Ich glaube, man muss damit umgehen, ne? Also niemand ist perfekt. Ich glaube, dass Fehler dazugehören. Und wenn du realisierst, dass peinliche Cringe-Momente Teil deines Lebens sind, dann kann man die vielleicht auch ein bisschen in der Sekunde mit genießen.
Aber dann nehme ich doch das als Schlusswort, weil ich gerade gedacht habe, ah, interessant, wir haben jetzt auf mehrere Weisen irgendwie in diesem Gespräch festgestellt, was du für Entwicklungen gemacht hast oder wo du sagst, okay, da hätte ich früher, habe ich mich mega gestresst und heute werde ich die Hüllen fallen lassen und so. Und das finde ich total schön. Also danke, dass du das geteilt hast.
Ah ja, vielen Dank für die tollen Fragen. Also du hast ganz viele sehr emotionale Punkte bei mir getroffen, wo ich zeitweise auch mal kurz drüber nachdenken musste, dass ich nicht zu emotional vielleicht darauf antworte, aber also eine große Ehre, dass ich hier sein durfte und vielen Dank, also wirklich für das Wahnsinnsgespräch.
Dankeschön, schön, dass du hier warst.
Ich hatte mich im Vorfeld bei einigen Leuten umgehört, die ihn kennen oder mit ihm arbeiten und ausnahmslos alle haben gesagt, das ist einfach ein guter Typ. Und genau den Eindruck hatte ich jetzt auch. Ich fand, dass selbst wenn es um schwere Zeiten in seinem Leben ging oder auch eben zum Ende hin, um die Situation in den USA, dass doch immer deutlich wurde, dass Steven im Grunde seines Herzens ein Optimist ist und mit großer Offenheit und Zuversicht in die Welt schaut. Das tat mir richtig gut zu hören und ich glaube, dass da tatsächlich so ein bisschen der Amerikaner in ihm durchkommt. Falls ihr jetzt Lust habt, direkt noch eine Folge Deutschland 3000 zu hören, von Stevens Kollegen waren ja schon einige hier zu Besuch, sowohl Joko als auch Klaas zum Beispiel. An Stefan Raab hingegen arbeite ich noch und mir fällt gerade erst auf, dass ich da vielleicht Steven ja mal um Hilfe bitten könnte. Also ja, drückt mir die Daumen. Mein Name ist Eva Schulz, ihr findet mich und Deutschland 3000 auch auf Instagram und natürlich in eurer Podcast-App. Jeden zweiten Mittwoch gibt's eine neue gute Stunde. Jetzt gibt's gleich, wie immer, ganz am Ende noch die Frage, die Steven meinem nächsten Gast mitgegeben hat. Davor will ich aber noch auf einen Podcast hinweisen, den zwei, ja, ich würde doch inzwischen sagen, Freunde von mir machen. Ich war nämlich selber schon mal zu Gast. Es geht um Too Many Tabs. Ihr kennt das ja wahrscheinlich. Irgendwie will man abends nur noch kurz ein Video gucken und plötzlich ist es 1:30 nachts und man ist in irgendwelchen Reddit-Foren gestrandet oder auf TikTok hängen geblieben, versunken in den endlosen Tiefen des Internets. Und so geht's Caro Worps und Miguel Robitzky ständig. Sowohl in ihrer Arbeit als Comedy-Autor und Autorin für das ZDF-Magazin Royal, aber eben auch privat überladen die beiden ihre Browser tagtäglich mit tausenden Tabs, immer auf der Suche nach neuem Internetgold. Und weil die beiden vor lauter Tabs so langsam den Überblick verlieren, aber immer wieder so viele lustige und kuriose Dinge finden, kommen sie jetzt einmal die Woche vor dem Mikrofon zusammen, um darüber zu sprechen. Der Podcast heißt dementsprechend Too Many Tabs und ihr findet ihn in der ARD Audiothek und natürlich auch überall sonst, wo es Podcasts gibt. Den Link packe ich euch in die Shownotes. Das war's von mir. Ich freue mich, wenn wir uns in 2 Wochen wieder hören. Bis dahin, macht's gut. Deutschland 3000, eine gute Stunde mit mir, Eva Schulz, ist ein Podcast von Enjoy. Redaktion: Sabine Lebeck, Merle Hömberg und Ruby Ann Schwietal. Gästemanagement: Axel Schöning. Produktion: Merle Hömberg, Axel Schöning und Dennis Terrei. Social Media: Kim Shang. Und das Sounddesign kommt von Soundquadrat.
Und wenn du magst, darfst du jetzt für den nächsten Gast noch eine Frage mitgeben.
Ja.
Von dem du ja auch nicht weißt, wer es sein wird.
Meine Frage würde lauten, wenn du deine Zukunft siehst, wie würdest du das als Bild visualisieren?
Sehr schön. Das finde ich richtig gut. Dankeschön.
Danke dir.